Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Der Krieg in der Ukraine, das Gipfeltreffen in Kiew mit der Spitze der Europäischen Union. Das soll uns auch in den kommenden Minuten beschäftigen. Wir sind verbunden mit unserer Osteuropa-Korrespondentin Gesine Dormlit, die die Entwicklung in der Ukraine für uns verfolgt. Beim Gipfel geht es ja auch um die Beitrittsperspektiven der Ukraine in die Europäische Union. Ein Land im Krieg will in die EU. Wie realistisch ist das?
Diese EU-Mitgliedschaft, die wird nicht verschenkt, sondern die Ukraine hat im Sommer eine To-Do-Liste bekommen mit 7 Punkten für Reformen, die die Ukraine abarbeiten muss. Und heute soll darüber geredet werden, wie weit die Ukraine gekommen ist. Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin, hat da gestern bereits Fortschritte gelobt. Sie ist ja schon in Kiew. Ich habe die ukrainische Seite sehr realistisch erlebt, immer im letzten guten halben Jahr, was die Perspektive und die Chancen angeht. Man muss sich klar machen, dieser EU-Beitritt, der ist für die Ukrainer kein Selbstzweck, sondern die Perspektive und das konkrete Versprechen ist gerade für zivilgesellschaftliche Akteure der Ukraine ein Instrument und ein Argument, um Reformen durchzusetzen, zum Beispiel Kampf gegen Korruption, im Bemühen um eine unabhängigere Justiz, diese Reformen durchzusetzen, eben gegen Politiker und Beamte, die das lange blockiert haben. Und wir sollten uns auch in Erinnerung rufen, das war ja auch eine wesentliche Motivation für den Maidan, für die Revolution der Würde, wie die Ukrainer das nennen, 2013, 2014, eben rechtsstaatlich zu leben. Und wir erleben in den letzten Wochen, dass da wirklich Bewegung drin ist. Es wurden viele Fälle von Korruption bekannt, auch an höchster Stelle. Aber es wurden auch Konsequenzen gezogen. Es gab Entlassungen, es gab Rücktritte auf Regierungsebene im Zoll. Und das geht weiter. Heute Morgen ganz aktuell meldet die Online-Zeitung Ukrainska Pravda die Verhaftung des ehemaligen stellvertretenden Verteidigungsministers, der eben beteiligt gewesen sein soll an dem Erwerb von Lebensmitteln zu überhöhten Preisen für das Militär. Und da weiter voranzukommen, noch während der Krieg läuft, das ist kein Widerspruch, sondern das ist eigentlich logisch. Denn der Wunsch der Ukrainer, die Korruption loszuwerden, demokratisch und rechtsstaatlich zu werden, war und ist ja ein Motiv für Putin, die Ukraine anzugreifen, die eben aus diesem zutiefst korrupten russischen Einflusssystem raus will. Und der Wunsch, eben rechtsstaatlich zu leben, ist auch ein wichtiges Motiv für die Ukrainer, so starken Widerstand zu leisten in diesem Krieg.
Also diese Korruptionsfälle, die ja gerade in diesen Tagen öffentlich werden, die dann dementsprechend auch verfolgt werden, das ist mehr als nur Kosmetik, um ein Signal in Richtung Brüssel zu senden.
Ja, und wenn man sich den Bericht von Transparency International anguckt, der vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, da steht drin tatsächlich, die Ukraine ist an zweitschlechtester Stelle in Europa, danach schlechter in Bezug auf Korruption ist nur Russland. Aber es steht eben auch in dem Bericht, dass die Ukraine in den letzten Jahren so viele Fortschritte gemacht hat im Kampf gegen die Korruption und sich so viel verbessert hat in diesem Punktesystem wie nur wenige andere Staaten.
Reden wir über den Kreml. Wladimir Putin hat den westlichen Unterstützerstaaten erneut gedroht. Wie ernst sind diese Drohungen zu nehmen?
Der Kontext ist auch interessant. Wladimir Putin hat das in Wolgograd gemacht, wo gestern die Feierlichkeiten waren zum 80. Jahrestag des Sieges der sowjetischen Armee über die deutsche Wehrmacht. In Stalingrad, wie es damals noch hieß und wie es auch gestern hieß, denn die Stadt wird schon seit Jahren immer am 2. Februar in Stalingrad rückbenannt. Und Wladimir Putin ist dabei einem patriotischen Konzert aufgetreten. Er hat behauptet, wir werden wieder von deutschen Leopard-Panzern bedroht. Und er hat dann gesagt, wörtlich, diejenigen, die die europäischen Länder einschließlich Deutschland in einen neuen Krieg mit Russland hineinziehen, die verstehen nicht, dass ein Krieg heute mit Russland für sie ganz anders aussehen wird, also als damals im Zweiten Weltkrieg. Und er sagte dann, wir schicken unsere Panzer nicht an ihre Grenzen, aber wir haben etwas, womit wir reagieren können. Und das wird nicht mit dem Einsatz von gepanzerten Fahrzeugen enden. Das ist eine erneute versteckte Drohung mit Atomwaffen. Putin appelliert da erneut an die Ängste im Westen und speziell in Deutschland, das er ja besonders erwähnt hat. Und er weckt eben den Eindruck, als sollten deutsche Panzer ja direkt nach Moskau rollen, wie im Zweiten Weltkrieg, und nicht etwa in der Ukraine russische Panzer aus der Ukraine vertreiben. Dazu hat sich der Verteidigungsminister der Ukraine, Reznikow, gestern geäußert in den Gesprächen mit der EU-Spitze. Und er hat gesagt, was auch die ukrainische Führung schon öfter beteuert hat, die Ukraine sei bereit zu garantieren, dass sie Russland nicht angreift. Man habe genügend Ziele auf ukrainischem Gebiet, auf ukrainischem von Russland besetztem Gebiet. Da geht es zum Beispiel um den Militärhafen Sevastopol, um die Krimbrücke. Und es geht darum, den Nachschub für russisches Militär abzuschneiden, auch für russische Militärschiffe eben in Sevastopol, von denen ja die Raketen abgefeuert werden oder ein Teil der Raketen abgefeuert wird auf die Ukraine.
Kommen wir zum Schluss zum Geschehen an der Front. Was ist dort geschehen?
Ganz aktuell gibt es heute Morgen, wie an vielen Morgenden, muss ich sagen, wieder die Meldung von Beschuss von Cherson im Süden und vom Gebiet Sumy ganz im Nordosten der Ukraine. Das wiederholt sich, ist eigentlich Dauerzustand. Russland macht Druck vor allem im Osten der Front. Es gibt da Berichte über Verstärkungen auf russischer Seite, auch mit inzwischen ausgebildetem Militär, mit Mobilgemachten, die eben im Herbst einberufen wurden und aber inzwischen ausgerüstet wurden. Und dramatischer Mittelpunkt ist weiterhin die Stadt Bachmut. Die Kollegin hat es eben auch erwähnt in ihrem Beitrag. Da gibt es enorme Verluste auf russischer Seite. Es heißt, die Wagner-Söldner hätten Schwierigkeiten, inzwischen ihre Toten abzutransportieren. Aber es gibt auch auf der ukrainischen Seite hohe Verluste. Es gibt immer wieder in den sozialen Netzwerken Berichte über Menschen, die entweder tot sind oder vermisst werden. Und die Agentur Bloomberg zitiert jetzt anonyme Quellen aus den USA. Da würden Experten oder Beamte den Ukrainern raten, sich aus Bachmut jetzt zurückzuziehen, um Kräfte zu schonen. Das hieße, Russland einen symbolischen Sieg zuzugestehen. Russland würde dann wahrscheinlich weiter vordringen auf Kramatorsk und Slawiansk, größere Städte im Gebiet Donetsk. Und es gibt auch vermehrt Medienberichte darüber, dass Putin das Ziel vorgegeben habe, die Gebiete Donetsk und Luhansk bis zum Jahrestag komplett zu erobern, also bis zum Jahrestag des groß angelegten Angriffs auf die Ukraine am 24.02.